ARD.
Hey, hey, eine Woche und Wissenschaft und Sina Kürz. Das kann nur fucked up sein.
Und Charlotte Griese auch, weil nur Sina Kürz, das kann nicht fucked up sein. Da muss ja noch jemand dazukommen.
Na okay, alles klar. Unser letzter Monat ist angebrochen, wir müssen uns bald verabschieden. Aber bis dahin liefern wir nochmal die besten, die bescheuertsten Studien überhaupt ab. Ich habe mir diese Woche ein Thema angeguckt, das mir einer von euch Höris geschickt hat. Und dann noch ein klassisches Fucked-Up-Thema. Es hat nämlich zumindest ein bisschen mit Sex zu tun. Und du?
Okay, ich habe auch ein klassisches Fucked-Up-Thema dabei. Es geht nämlich um Darmflora.
Juhu.
Aber dazu später mehr. Ansonsten habe ich eine sehr spannende Studie gefunden zum Thema Danke. Danke sagen, bedanken.
Bedanken?
Ja, bedanken. Und was das mit deiner sozialen Stellung macht in der Gruppe.
Hä?
Wenn du Danke sagst.
Okay. Wenn ich Danke sage, dann finden mich die Leute nett. Bilde mich.
Pass auf, es ist so, als erstes, wenn man diesen Artikel liest, kommt es so rüber, dass Danke sagen eher deiner sozialen Stellung schadet. Also soziale Stellung im Sinne von deinem Status. Weißt du, wie wirst du gesehen im Vergleich zu der Person, bei der du dich bedankst? Wer ist im Status höher gesetzt? Das ist sozusagen
was?
Das, was da reinkommt. Ja, ist fantastisch. Das ist auch wirklich genau das, was wir jetzt noch in dieser Welt brauchen eigentlich. Aber ich habe mir das Ganze durchgelesen. Es ist doch weitaus komplexer, als man denkt. So wie soziale Interaktionen auch einfach sind. Viel zu komplex zum Teil. Aber naja. So, diese Forschungsgruppe hat erstmal verschiedene Studien analysiert, weil das Thema sich bedanken, das wurde ja schon sehr oft sich angeschaut. Ne? Was hat das für eine Bedeutung? Welche Wirkung hast du, wenn du dich bedankst? Ne? Das ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung. Du wirst als eine warme, freundliche Person angesehen. Das ist ja alles ganz positiv. Aber was die sich jetzt angeguckt haben, ist eben, wie eben der soziale Status von der Person, die geholfen hat, im Vergleich zu der Person, der geholfen wurde, sich vielleicht für einen Beobachtenden ändert.
Also die Person, die Danke sagt und die Person, bei der sie sich bedankt.
Bei der sie sich bedankt, genau.
Okay. Okay.
Das Stichwort, und dass diese ganze Sache mit, wenn man jemandem hilft, fällt, ist Agency in der Studie, die Handlungsfähigkeit. Wer sich nämlich bei jemandem bedanken muss, der hat anscheinend ja weniger Handlungsfähigkeit und weniger Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, als eine Person, die einen Gefallen getan hat. Ja, also.
Ah, wir reden auf jeden Fall, wir reden von Gefallen tun und nicht sowas wie Danke für das Geburtstagsgeschenk.
Das kommt noch dazu. Es geht erstmal darum, ne, der Status, jemand tut dir einen Gefallen und du bedankst dich dann im zweiten Schritt.
Ja.
Und je nachdem, wie stark du dich bedankst oder wie dein Danke ausfällt oder ob du es weglässt oder so. Also wie wird von einer dritten Person, die diese Szene sozusagen beobachtet, wie wirst du in der sozialen Hierarchie eingeschätzt?
Ne, sorry, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Meine Frage bezieht sich darauf, geht es um die Situation, dass mir jemand einen Gefallen getan hat und ich mich dafür bedanke, weil dann geht es ja um meine Handlungsfähigkeit? Oder ist es auch sowas wie, du hast mir was Nettes für mich gemacht, du hast mir was zum Geburtstag geschenkt und ich sage, oh, Sina, vielen Dank für das Geschenk.
Guter Punkt. Nee, es geht um Gefallen.
Okay, gut.
Nee, nee. Ich weiß, du kannst dir all die Geschenke, die ich dir schenke, auch selber kaufen.
Das sagst du so.
Es geht in dem Fall, also ich zeig dir einfach mal das Beispiel, ne?
Ja, bitte.
Wir haben ein Szenario den ProbandInnen vorgestellt, ne? Und die sind sozusagen die Beobachtenden und die sollten dann eben von diesen Personen im Szenario den Status einschätzen. So, es ist ein einfaches Arbeitsumfeld, es sind zwei Kollegen oder Kolleginnen oder was auch immer. Und der eine tut dem anderen im Rahmen dieses Arbeitsumfelds einen Gefallen. Zum Beispiel, er organisiert ein Treffen mit einem Vorgesetzten oder so.
Ist das jetzt ein Gefallen?
Ja, in der Studie soll es ein Gefallen sein.
In etwas, der Studie schon.
Danke sagt natürlich.
Wer hat sich das ausgedacht? So,
dann sollten die ProbandInnen erstmal den Status der beiden Personen angeben. Einfach nur mit dem Wissen, dass der eine dem anderen halt diesen Gefallen getan hat. Und dann im zweiten Schritt sollten sie sich die Antwort der Person anschauen, also das Danke anschauen. Und da gab es zwei verschiedene Versionen. Einmal hat der Geholfene gesagt, great, thanks, also einfach ganz kurz und knapp. Und in der anderen Version hat er dann sowas gesagt wie, I'm incredibly grateful. I really owe you. Also so ein bisschen sehr überschwänglich. Außerdem muss man vielleicht noch dazu sagen, ne, in den Szenarien wurden auch verschiedene Geschlechter ausprobiert, verschiedene Hautfarben und so weiter, ne, damit man solche Klischeesachen schon mal ausschließen kann. Ne, könnte ja auch sein, dass die Leute das filmen, oh, das ist irgendwas mit dem Status. Aber das wurde eben versucht, dadurch nochmal auszuschließen. So. Und was eben jetzt das Ergebnis ist, ist, dass wenn die Person sich eben etwas überschwänglicher bedankt, ne, I'm incredibly grateful, dann wurde das Ansehen der Person etwas runtergestuft und die Person, die diesen Dank erhalten hat, die wurde als angesehener oder auch einflussreicher wahrgenommen, als eben die Person, die den Dank aussprach. Also du bist quasi im hierarchischen Gefälle einmal eine Stufe runtergekommen, wenn du dich zu überschwänglich bedankst. Das ist das Ergebnis aus diesem Szenario. Mhm. Bist du noch da?
Ich bin noch dabei. Ich versuche mir das gerade so vorzustellen. Ja, okay, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt so real. Also wie realistisch ist das, ne?
Ja, genau.
Also es gibt ja zwischen cool, danke und oh, tausend Dank, ich schulde dir echt was. Da gibt es ja was dazwischen und das ist ja wahrscheinlich das, was man eher verwenden würde. Wenn man sagen würde, hey, danke, ist total nett von dir, dass du das gemacht hast.
Ja, und das ist auch alles sehr viel komplexer, ne? Also das ist ja wirklich die simpelste Art, wie man es vielleicht in so einem Szenario beschreiben kann. Aber in Real Life, wie du sagst, da passieren ja irgendwie noch tausend andere Sachen. Und was die dann eben auch gemacht haben, was ich wirklich jetzt interessant finde, die haben den Studienteilnehmenden dann Mailverläufe aus dem wahren Leben gezeigt. Also die haben eben so Dankesmails und sowas, genau, denen mal gezeigt, wo, weiß ich nicht, auch verschiedene Leute dann irgendwem irgendeinen Gefallen getan haben und wie dann in der Mail das Danke ausgefallen ist. Und das ist ein bisschen anders als bei der ersten Studie. Was ich ganz spannend fand, war, wenn man in seinem Danke zum Beispiel Emojis benutzt, dann gibt das anscheinend nochmal Minuspunkte im Status. Aber wenn du ein längeres Danke machst, also jetzt nicht unbedingt dieses I'm incredibly grateful, aber wenn du mehr Wörter benutzt für dein Danke in der Mail, also ein ausführlicheres Danke hast, dann wirst du nicht automatisch schlechter eingeschätzt, sondern sogar teilweise höher gerankt.
Aha.
Ist das nicht kompliziert? Also du schreibst eine Mail und schreibst ein sehr langes Danke und da haben die Leute in der Studie nicht direkt das Gefühl, dass du vom Status her niedriger gestellt bist als die Person, der du dankst.
Aber geht es da wirklich nur oder ging es in dieser Studie nur um die Anzahl der Wörter oder auch um den Inhalt? Denn ich kann ja auch lange schleimig Danke sagen, so wie, ja, I'm incredibly grateful. Oder ich kann ja irgendwie differenziert Danke sagen. Hey, das war total angenehm für mich, dass du das gemacht hast. Weil,
Ja, genau. Das kannst du natürlich schwierig ausblenden in so einer Real-Life-Mail-Verlauf-Geschichte.
Ja.
Aber die Forschenden haben zum Beispiel überlegt, es könnte vielleicht sein, dass man es auch zum Beispiel von Vorgesetzten gewohnt ist, dass sie zum Beispiel an ihre Mitarbeitenden irgendwie so große, ausführliche Dankesmails schreiben, ne? Für danke für ihre tolle Mitarbeit, sie haben das Projekt ganz toll gemacht, bla bla bla. Und dass dadurch die Leute dann irgendwie das Gefühl haben, oh, der ist aber hochgerankt, dass der sich so ausführlich und toll bedankt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Also die Takeaway-Message ist sozusagen, dass du eben nicht nur, weil du dich ausführlich bedankst, automatisch im Status sinkst. Also an all die Alpha-Podcasts da hinten können wir es nochmal zusammenfassen. Ne? Das heißt nicht automatisch, dass du im Ranking niedriger bist, sondern es ist ein bisschen komplizierter und kann sogar positiv sein. Es sei denn, du benutzt Emojis, das ist anscheinend.
Das ist der Killer. Okay. Das ist ein komplizierter Takeaway, aber so ist das halt in Sozialwissenschaften.
Ja, und es ist ja auch gut so.
Ja, das stimmt.
Dass es nicht so easy ist.
Ich habe eine Nachricht bekommen von Jakob. Ich zitiere. Ich habe auf Insta eine Zusammenstellung von Studien zum Thema Metal-Musik und Hirnfunktion gesehen und gedacht, da würde ich mir doch mal eine Aufarbeitung von der Mäzenin der Meta-Analysen wünschen. Also danke für diesen Titel, Jakob. Gefällt mir sehr gut.
Und schreibe ich doch mal Fakt ab, dem Podcast.
Hey, was liegt näher? Ich habe mir das Video angesehen. Darin spricht die Neurowissenschaftlerin Leah Elson über mehrere Studien. Die sollen zeigen, dass es Vorteile hat fürs Gehirn und fürs Wohlbefinden, wenn man Metal hört. Okay, gut. Sie verweist auf 4 Studien und die gehen wir jetzt mal systematisch durch. Die erste, eine Studie von 2009, Metal Music and Mental Health in France. Da haben die Autoren 333, ich frage mich, warum nicht 666, aber okay, gesunde Metal-Fans untersucht auf Hinweise auf psychische Probleme, Depressionen oder Angststörungen. So. Und haben dann festgestellt, insgesamt erfüllen unter 5% von ihnen die diagnostischen Kriterien. So, das klingt natürlich erstmal gut, das sind nicht viele, aber einschätzen kann man das natürlich nur im Vergleich mit der Gesamtbevölkerung. Ich habe keine Zahlen aus Frankreich, aber ich vermute, dass sie mit Deutschland vergleichbar sind. Und ich habe eine Publikation des Robert-Koch-Instituts mit Daten von 2009 gefunden. Und da lag die Prävalenz von Depressionen, also wie oft kommt das in der Gesamtbevölkerung vor, bei 7% bei Frauen und 4% bei Männern. In der französischen Studie wurden fast nur Männer untersucht. Das heißt, unter 5% repräsentiert ziemlich genau den Durchschnitt der Bevölkerung.
Krass, okay.
So. Also, nach dieser Studie zumindest, ist die psychische Gesundheit von Metal-Fans ungefähr so wie bei allen anderen. So. Also es ist jetzt erstmal kein Zeichen dafür, dass Metal-Fans psychisch gesünder sind als Nicht-Metal-Fans.
Das war, okay. Das war der erste.
Aber sie sind auch nicht ungesünder.
Das war die erste Studie.
Das war der erste, okay. Genau. So, nächste Studie. Die hat die Schmerzwahrnehmung untersucht. So, und das ist ja immer sehr interessant. Mhm. Sie haben das aber nicht im Labor gemacht, sondern, das finde ich gut, auf einem Metal-Festival. Ja, gutes Setting. Leider nur 45 ProbandInnen, aber naja, ne?
Ja.
So, die haben den Kaltwassertest gemacht. Das ist so ein ganz üblicher Test zur Wahrnehmung von Schmerzschwelle und was ab wann man Schmerz empfindet und wie stark man Schmerz empfindet und wie gut man damit umgehen kann. Da steckst du deinen Arm in so einen Eimer sehr kaltes Wasser. So, hier 5 Grad. Das klingt nicht so kalt, das ist auch nicht so kalt, wenn es an der Luft ist, aber Wasser, Alter. So.
Das ist sehr kalt, ja.
Und dann sollst du deinen Schmerz halt auf einer Skala einschätzen und genau, es geht dann natürlich darum, wie lange hältst du es aus. So, das tut einfach jedem weh, ne? Diese 5 Grad kaltes Wasser. Und man kann gut testen, was hilft, um sich von diesem Schmerz abzulenken, damit man das irgendwie ein bisschen länger aushalten kann. In dieser Studie durften die Leute Musik hören. So, in der ersten Runde Slayer.
Sehr motivierend auf jeden Fall.
Naja, also es ist auf jeden Fall eine Musik, die man vielleicht als Besucherin eines Metal-Festivals eher gut finden könnte.
Mhm, ja.
Und dann gab es eine zweite Runde mit etwas, was klassischerweise als Relaxing Music geframed wird. Und das war das hier.
Ich muss direkt ausmachen. Ich kann das auf keinen Fall hören. Ja, also wenn ich meine Hand oder meinen Arm in 5 Grad kaltem Wasser hätte und ich dann diesen Song hören würde, dann würde ich, glaube ich, ganz mit dem kompletten Körper abtauchen.
Okay, Sina boykottiert das Experiment. Ja, also ich würde mich vermutlich auch bei Slayer etwas mehr entspannen und ich bin jetzt wirklich kein Fan. Aber es ist, naja, also ich finde das ein bisschen tendenziös. Wenn ich Metal-FestivalgängerInnen frage, welche Musik sie angenehmer finden, welche Musik ihnen hilft, mit einer unangenehmen Empfindung besser klarzukommen. Also jetzt mal ehrlich, ja?
Ja,
dass
ja.
Das nicht Enya ist. Lass uns. Ja. Das überrascht mich jetzt nicht so sehr.
Ich stelle mir das aber wirklich eine sehr schöne Szenerie vor auf dem Metal Festival. Also die haben bestimmt alle ganz viel gelacht und hatten ganz viel Spaß mit dem Eiswasser.
Vor allem, weil auch vorher natürlich der Alkoholpegel gemessen wurde.
Ach, das wurde auch gemessen. Ja, das hat ja auch was mit Schmerzempfinden
Festival.
Zu tun.
Festival, genau.
Ja.
Und Überraschung, wer mehr Alkohol getrunken hatte, hat insgesamt weniger starke Schmerzen.
Ach, wie schön. Nett, wirklich sehr nett.
Ja. Genau, also naja, Aussagekraft geht so, ne? Aber es stimmt schon, das ist auch in anderen Studien belegt, wenn man sich bei Schmerztests ablenken darf, zum Beispiel mit Musik, die man mag, dann kann man sich selber besser regulieren und empfindet den Schmerz als weniger stark oder hält halt länger durch.
Cool, finde ich super spannend.
Gut, dritte Studie von 2015. Da, das finde ich auch sehr geil, das ist wieder so eine schöne psychologische Studie. So, da ging es darum, wie kommen die Leute gut runter, wenn sie sich geärgert haben. Dazu musst du natürlich dafür sorgen, dass sich deine ProbandInnen erstmal ordentlich ärgern. So.
Und das ist ja mein favorite Topic immer. Wie baue ich die Studie auf?
Und
was mache ich mit den Leuten?
Die Metalheads, die hier die Untersuchungsobjekte waren, mit einem sogenannten Anger Interview in Ärger versetzt. Das ist auch so ein ganz klassisches Instrument. Da musst du so eine gute Viertelstunde von einem oder mehreren Erlebnissen erzählen, die dich richtig wütend gemacht haben. Und das funktioniert wahnsinnig gut, um Leute so richtig auf die Palme zu bringen. So, und dann kannst du messen, okay, jetzt sind die so richtig auf 180. Und dann guckst du, okay, wie gehen die jetzt damit um? Was hilft denen, damit klarzukommen? Dann gab es zwei Gruppen. Die einen durften 10 Minuten Musik aus ihrer eigenen Playlist hören. wir dürfen jetzt mal davon ausgehen, dass es dann wahrscheinlich Metal war. Mhm. Und die anderen bekamen Stille auf die Ohren. So. Nach 10 Minuten wurden wieder die Werte für Ärger und Aggression erfasst. Das geht so per Fragebogen. Und bei beiden Gruppen sind diese Werte innerhalb dieser 10 Minuten gesunken.
So. Ach krass, auch bei denen, die nichts gehört haben.
Genau. Zusätzlich ging bei der Stille-Gruppe die Herzrate auch runter und bei der Metal-Gruppe aber nicht. So.
Ha.
Die Autorinnen ziehen jetzt daraus den Schluss, die eigene Musik zu hören, hat den Fans wohl geholfen, mit Stress und Aggression umzugehen? Ja, okay. Ne? Ja, Aggressionslevel ist auch runtergegangen. Aber ich würde mich dann schon fragen, ob es nicht gesünder wäre, die Herzfrequenz auch runter zu regulieren.
Mhm.
Und außerdem ist dieser Artikel leider in einem Predatory Journal erschienen. Also in einem, das gegen Geld veröffentlicht und nicht unbedingt ausreichende Qualitätschecks.
Von Wacken finanziert.
Also. Das wollen wir Wacken nicht unterstellen.
Nein, nein.
Gut. Und dann haben wir noch eine Pilotstudie mit 6 PatientInnen, die mit einem Hirnschaden auf der Intensivstation liegen, also wirklich in einer schlechten Situation sind, die auch stark sediert sind, also nicht bei Bewusstsein. Und die bekamen ein EEG, also so eine Hirnwellenableitung, und dann wurde denen Musik vorgespielt. Einmal Mozart, also klassische Musik, einmal Schönberg, also atonale Musik, und einmal Heavy Metal. So. Und dann wurde gemessen, inwiefern das die Hirnströme verändert. Klassische Musik hat fast nichts verändert, eher die Aktivität noch so ein bisschen runterreguliert. Schönberg hat, ich zitiere es jetzt einfach, in der rechten Hemisphäre die Alpha- und Beta-Wellen verstärkt. Und Metal hat die Delta- und Theta-Wellen im Frontalhirn und Alpha- und Beta-Wellen in der gesamten Großhirnrinde verstärkt. Was heißt das jetzt? Erstmal nur, Metal hat die meiste Veränderung in der Hirnaktivität verursacht.
Okay.
So. Das ist jetzt erstmal weder gut noch schlecht.
Eben.
So. Das ist ja auch eine Pilotstudie, also mal gucken. Ne? Aber diese Idee, Musik als Aktivierung zu verwenden bei PatientInnen, die eine Hirnverletzung haben oder bei Bewusstlosigkeit, im Koma oder so, das ist ja nicht neu. Das macht man zum Beispiel, ne? Koma-Patienten kann man die Lieblingsmusik vorspielen. Aber ob jetzt unterschiedliche Genres, unabhängig davon, was man jetzt darüber weiß, was diese Person gerne mag, unterschiedliche Aktivierungslevel erzeugen und vielleicht eingesetzt werden können, das ist halt noch nicht klar. So, Fazit. Das klingt in diesem Video alles ganz toll, wenn ich Metal mag und gerne hören möchte, dass die Wissenschaft mir da unter die Arme greift. Das ist so ein bisschen, wie wenn ich irgendwelche Studien lese, dass Kaffee gesund ist.
Ja, ja.
Es ist auch nicht an sich falsch, was sie da sagt, das stimmt schon, aber es ist halt überhaupt nicht im Kontext. Ne? Es ist halt auch ein kurzes Reel, klar. Und es sind fast alles kleine Studien, eigentlich keine wahnsinnigen Erkenntnisse. Das wird halt im Kontext alles sehr viel weniger aussagekräftig, als das wirkt in diesem Video. So. Das liegt aber auch mit daran, dass es einfach insgesamt total wenig aussagekräftige Studien zu Hirnfunktion und Musik gibt.
Ach echt? Weil ich dachte, das wäre sowas, ja, richtig viel untersucht worden wäre.
Zur Emotionsregulation.
Aber nicht zur Hirnaktivität aktiv.
Nee,
ja.
Also so wirklich außer, also das wird natürlich immer mal wieder gemacht, aber Sachen, die aussagekräftig sind, die repliziert werden und so weiter, gar nicht so viel. Aber in der Therapie von psychischen Erkrankungen wird das ergänzend eingesetzt, erfolgreich. Zum Beispiel bei Angststörungen oder bei Depressionen mit Psychotherapie dazu natürlich. Übrigens gibt es dazu eine Folge von Das Wissen, die können wir euch noch in den Shownotes verlinken. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist, diese Neurowissenschaftlerin, die dieses Video gemacht hat, macht das auch so ein bisschen als Reaktion darauf, dass es offenbar, war mir gar nicht so klar, immer noch dieses Vorurteil gibt, Metalheads sind irgendwie aggressiv und diese Musik macht aggro und so, so ein bisschen wie Computerspiele machen aggro oder so. Und ich dachte, das wäre irgendwie längst passé, aber wenn es dieses Klischee immer noch gibt, Leute, das ist jetzt auch nicht so, ne? Also, also Jakob, hör Metal, wenn es dir gefällt. Es schadet dir bestimmt nicht, aber es macht jetzt dein Hirn auch nicht gesünder, sorry.
Ich habe noch eine sehr schöne Studie oder eine sehr schöne Forschung zu der Darmflora gefunden. Wobei man natürlich jetzt gar nicht mehr Darmflora sagt. Das ist ein veralteter Begriff, falls ihr es noch nicht wusstet, weil Bakterien sind natürlich keine Blümchen.
Blumen.
Obwohl ich es trotzdem schön finde, mir die Darmflora als so einen schönen Garten vorzustellen, weißt du? Also so,
ja,
so grün.
Aber in einem Garten können ja auch Tiere wohnen.
Ja, stimmt, stimmt. Aber es ist ja dann die Fauna, ne? Die Darmfauna.
Wir sagen, und die Pilze sind ja auch keine Pflanzen, schwierig, die in unserem Darm leben.
Ah, ich find's auf jeden Fall süß. Okay, Darmromantik halt haben wir hier bei Fakt ab. Nee, also es geht um das Darmmikrobiom. Darmromantik?
Darmromantik.
Naja, es geht um das Darmmikrobiom. Und was für einen Einfluss vielleicht eure Mitbewohnis.
Bitte?
Ich meine eure MitbewohnerInnen, ich meine, wer auch immer mit euch zusammenlebt, ich meine nicht die im Darm, kann man ja auch als MitbewohnerInnen betrachten, körperlich innen drin, aber ich meine eher die außerhalb. Also was die Leute, mit denen ihr zusammenlebt, für einen Einfluss auf euer Darmmikrobiom haben.
Oh Gott, ich denke jetzt sofort an Hygieneschwierigkeiten in der Küche. Aber darum geht's nicht.
Ja, aber viele kriegen ja auch die Krise, wenn sie hören, das sind Bakterien in meinem Darm. Oh, das darf aber nicht sein. Doch, das ist schon okay.
Es ist sogar besser so.
Nochmal für alle, es ist sogar sehr wichtig, ne? Diese Mikroorganismen sind übrigens Billionen anscheinend, ne? Die da wirklich im Darm.
Ach, ganz schön schwer, ne? Das sind doch mehrere Kilo, oder?
Es sind 200 Gramm Darmbakterien anscheinend.
Na gut, das habe ich ein bisschen überschätzt.
Aber es ist trotzdem ultra viel, das ist mehr als eine Niere wiegt oder so.
Wieso weißt du, was eine Niere wiegt?
Weil aber ich genau das nachgelesen habe. Also es ist auf jeden Fall wichtig, ne? Die Dinger übernehmen lebenswichtige Aufgaben, die regulieren unser Immunsystem, stellen, weiß ich nicht, alles mögliche her, Vitamine, Botenstoffe und so weiter. Also wichtig, dass wir ein großes, funktionierendes Mikrobiom haben und vor allem auch ein vielfältiges, weil Vielfalt ist wichtig, nicht nur im Darm, könnte man sich ja auch mal generell als Merkspruch merken. Sonst funktioniert das System nicht richtig. So, und dieses kleine Ökosystem, was wir da im Darm haben, das ist eben abhängig, nicht nur von der Ernährung, sondern auch von echt verrückten Faktoren, wie zum Beispiel die Art, wie du geboren bist. Also bist du als Kaiserschnitt auf die Welt gekommen oder bist du, warst eine natürliche Geburt, also der andere Ausgang. Das ist, finde ich, irgendwie echt verrückt. Oder das Alter oder auch das Geschlecht, das hat alles einen Einfluss darauf, wie dein Mikrobiom aufgebaut ist. Und darum geht es jetzt hier, deine genetische Veranlagung, also deine DNA, auch die bestimmt mit, welche Bakterien bei dir im Darm gut gedeihen und welche nicht. Das ist so ein bisschen die Vermutung. So. Und die Studie, die ich da gefunden habe im Fachmagazin Nature Communications war die, da haben die Leute 4000 Ratten, das waren an mehreren Punkten, es gibt nicht ein Labor mit 4000 Ratten, sondern an mehreren Orten, ne, so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Forschungsgruppen. Und diese 4000 Ratten haben alle exakt denselben Speiseplan bekommen, also dass man eben diesen Faktor Ernährung ausschließen kann. Und dann wurde eben untersucht, wie die Gene das Mikrobiom beeinflussen mit den Mitteln, die man hat. So. Und auch nicht nur, wie die eigenen Gene das eigene Mikrobiom beeinflussen, sondern wie das auch mit den KäfignachbarInnen zum Beispiel zusammenhängt.
Ach so.
Und ich finde es auch ein bisschen kompliziert, muss ich sagen, weil ich sowas immer verwechsel. Es ist ja irgendwie schon klar, dass die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, dass wir uns irgendwie, dass da irgendwie so Ähnlichkeiten im Darmmikrobiom sind. Ne? Also wir haben dasselbe Badezimmer, wir sind uns nah, wir essen von ähnlichen Tellern und so weiter. Ne? Also das ist ja irgendwie alles klar. Aber dass die Gene irgendwie nochmal da mit reinspielen, das kann man zum Beispiel in dieser Studie sehen. Da haben die zum Beispiel sich ein Gen angeschaut, das hat einen Namen, den ich nicht aussprechen kann. Ich lese das ja immer nur und höre das nicht. Es klingt wie so eine Bankleitzahl. ST6 Gallnack 1.
So bleibt's jetzt. Gut.
Was dieses Gen zum Beispiel macht, es fügt dem Darmschleim Zuckermoleküle zu. Und diese Zuckermoleküle, die dienen zum Beispiel einem Bakterium, das Paraprivotella, als Nahrung. Das heißt automatisch, dass dieses Bakterium dadurch mehr gefördert wird. Also von denen gibt es dann einfach mehr.
Ja.
So, dadurch bestimmen also die eigenen Gene so ein bisschen die Zusammensetzung vom Mikrobiom. Und dann natürlich auch irgendwie kommt dann eben der Sprung dazu, auch das von den Leuten, mit denen du zusammenlebst.
Ja, aber wie das denn? Das verstehe ich jetzt noch nicht. Also, wenn, klar, mein.
Weil du mehr zum Beispiel
meine Gene?
Genau, wenn du zum Beispiel mehr von diesem einen Bakterienstamm hast, der eben aus genetischen Gründen mehr vertreten ist, dann kommt das ja vielleicht auch darüber. Und damit hast du dann eben.
Dass dann die Ratte nebenan den Kot der Ratte frisst oder mit der die sich an dem Pfötchen anfasst oder was?
Es ist,
also irgendwie muss das ja übertragen werden,
es ist nicht so
oder?
Eine direkte Stuhltransplantation, wie du das jetzt gerade beschreibst, ne?
Aber
es kommt halt, es kommt halt irgendwie so zustande. Weißt du, ich kann ja nicht jedes einzelne Bakterium Paraprivotella in mir drin behalten oder in der Toilette lassen.
Ja,
weißt
gut.
du? Vielleicht durch ich weiß es nicht.
Die gute alte Schmierinfektion.
Ja, vielleicht irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall, man kann sozusagen jetzt sagen, dass die Gene deiner MitbewohnerInnen dadurch auch einen Einfluss auf dich haben. So.
Das heißt, beim nächsten WG-Casting machen wir vorher eine DNA-Analyse.
Ja.
Oh Gott, der Wohnungsmarkt wird immer schlimmer.
Genau, das habe ich auch gedacht. Ne? Also die haben sich natürlich auch so Sachen angeguckt, wie ob sowas auch Krankheiten zum Beispiel irgendwie ja, übertragbar macht. Ne? Zum Beispiel sowas wie Adipositas oder auch Depressionen. Irgendwie hängt das ja alles auch genetisch zusammen. Ne? Ob darüber dann wiederum eine Brücke geschlagen werden kann, dass Leute, mit denen ich eben sozial viel Kontakt habe, ja, dass das irgendwie übertragen wird. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen weird. Und es muss ja nicht unbedingt auch Krankheiten sein.
Vielleicht auch umgekehrt.
Vielleicht auch umgekehrt, stimmt.
Also vielleicht ist es gut, wenn ich Depressionen habe, mit jemandem zusammenzuwohnen, der nicht diese genetische Veranlagung zu Depressionen hat, weil ich dann deren Darmmikrobiom integrieren kann.
Genau, ich habe hier auch
also
gefragt,
ein bisschen verfetscht, aber
was ist, wenn es ein Gen gibt, das die Mikroorganismen so gut fördert, dass, keine Ahnung, die irgendwas abbauen, was die Haare besonders glänzend macht oder so. Kann ich so Leute vielleicht dann auch in meine WG mit reinholen? Und du hast recht, der Wohnungsmarkt ist ja schon verrückt genug, weil Freunde von mir, die mussten tatsächlich ihrem Vermieter angeben, welche Art von Alkohol sie gern trinken. Trinken die gern Cocktails oder trinken die gerne eher Bier oder so?
Aber das ist doch nicht legal.
Was ist schon legal auf dem Wohnungsmarkt?
Ja, okay, das stimmt. Ja, sorry, während ich das gesagt habe, habe ich es gemerkt. Aber hey, warum will er das denn wissen?
Also Charlotte und ich wohnen halt hier im Rheinland, vor allem in Köln. Der Wohnungsmarkt ist gottlos. Also wenn da irgendwer eine Stuhlprobe mitbringen müsste, das würde mich nicht überraschen.
Oh Gott, oh nein, nein. Oh. Mich hat außerdem diese Woche noch eine Studie über Termiten beeindruckt, und zwar über ihre Gene. Also es geht schon wieder um Gene und auch gleich kurz ums Mikrobiom. Direkt zu Anfang, Sina, die Info, die meinen Kopf fast explodieren lässt. Termiten haben sich evolutionsgeschichtlich aus Kakerlaken entwickelt. Wusstest du das?
Was? Warum hatte ich das Das hat dich gemindblown. Warum?
Das wusstest du?
Nee, ich wusste das nicht, aber ich finde es irgendwie nicht so dramatisch.
Ich finde es total krass.
Wenn du jetzt gesagt hättest, Termiten haben sich aus Katzen entwickelt, das hätte ich krass gefunden. Aber aus einem anderen Insekt, ja.
Okay, also mich hat es total fertig gemacht. Mich hat es total fertig gemacht, alles gut. Ich war so, was, Kakerlaken? Aber das ist auch vielleicht, weil, also ich finde ja nicht so viele Dinge eklig, aber bei Kakerlaken, da schüttelt es mich so.
Echt, du findest Kakerlaken eklig?
Ja.
Also ich will es auch nicht mit denen schmusen, aber.
Du findest offensichtlich keine Kakerlaken eklig.
Nein, okay.
Nicht eklig? Nee. Okay, gut. Gut.
Also ich finde find sie nicht geil. So, das möchte ich kurz, bevor der Podcast weg ist, möchte ich das kurz festhalten. Sina Kürz findet Insekten und besonders Kakerlaken nicht toll. Aber sie findet sie auch nicht unfassbar schrecklich.
Okay, gut.
Die Dinge für die Nachwelt hier, ja.
Wir lassen das so stehen. Ich komme mal zurück zu den Termiten, ja. Die haben im Laufe ihrer Entwicklung einen Großteil des Kakerlaken-Genoms verloren. Und so hat sich dann ihre Lebensweise entwickelt, denn im Unterschied zu Kakerlaken oder anderen Schaben sind sie ja staatenbildende Insekten und die haben nur ein Brutpaar. So. Also es ist nicht wie bei Bienen zum Beispiel, es gibt eine Königin und mehrere Drohnen, sondern es gibt bei Termiten tatsächlich ein Königspaar. Eine Königin und ein König.
Süß, die Termitenmonarchie, ja.
Ne? Ja, die leben ja auch in so fancy Schlössern, ne? Also wenn man sich so Termitenbauten anguckt. Also ich meine, es gibt natürlich so afrikanische Arten, die dann diese riesigen Bauten aus verspeicheltem Lehm machen, aber auch
so, ja,
die Termiten, die
gesehen.
Jetzt in anderen Klimazonen leben, die bauen halt aus Holzresten und so, die bauen auch riesige Dinger, ne? Also schon krass.
Das ist riesig, ja. Das ist schon beeindruckend.
Und normalerweise geht man wohl davon aus, komplexeres Sozialleben geht mit komplexerem Genom einher. Und bei den Termiten war das andersrum. So. Also die haben ein komplexeres Sozialleben entwickelt als die Kakerlaken, ne, nämlich Staatenbildung. Und ihr Genom ist aber kleiner geworden. So. Warum? Die Forschenden haben dazu, also die heißen Wood Cockroaches auf Englisch und ich habe keinen richtigen deutschen Begriff dafür gefunden. Ich sage jetzt mal Waldschaben, ja, also so eine Kakerlakenart, die im Wald lebt. Die sind so eine Art Bindeglied zwischen Kakerlaken und Termiten. So. Und deren Genom hat sich schon durch die eingeschränktere Ernährung verändert, nämlich Totholz, ne, also die fressen halt Holz, ist also kleiner geworden. Und dann ging es quasi weiter in der Entwicklung zu den Termiten, die hauptsächlich Holz fressen und eben ein komplexes Sozialleben haben und ein noch kleineres Genom. So.
Genom. Mhm.
Da fragst du dich, was soll das ganze Evolution, ne? So. Und die Forschenden aus dieser Studie argumentieren jetzt so, erstens, jetzt sind wir beim Mikrobiom, sie brauchen einfach weniger Gene, die sich um die Verdauung kümmern, weil sie, wie auch andere Tiere und auch Menschen, einen Teil der Verdauung outgesourced haben ans Mikrobiom. Ne? Die Mikroben im Darm der Termiten zersetzen die Zellulose aus Pflanzen, damit die Termiten daraus überhaupt Nährstoffe ziehen können.
So. Und das ist ein, also warte, warum ist das dann, braucht das weniger Genom, weil das ein kleinerer Ernährungsplan ist? Oder?
Na, du brauchst quasi nicht alles selber machen, sondern dein Mikrobiom macht das so. Und dein Mikrobiom kriegst du irgendwie mit, kannst du mit weniger Genen ansiedeln, als wenn du jetzt selber mit deinem Darm die Zellulose umwandeln müsstest.
Ah, okay.
Das heißt, brauchst du schon mal weniger.
Okay,
ist und das andere, das ist jetzt die Stelle, wo es ein ganz bisschen um Sex geht. Sorry, ich habe vielleicht ein bisschen zu hart angeteasert am Anfang der Folge. Die Spermien von Termiten haben keine Geißeln.
Warte, so. Wie sieht das nochmal also, aus? Das ist dieser kleine.
Die Schwimmschwänzchen.
Ja, genau.
Haben sie nicht.
Haben die nicht? So. Sind einfach nur so ein Blob?
Haben sie nicht. Richtig. Einfach nur so ein Blob.
Ein kleiner Blob. Ja.
Brauchen sie nämlich auch nicht, denn die sind ja monogam. Es gibt ja nur König und Königin. So, also kein Spermium muss sich besonders beeilen, so wie das bei Menschen zum Beispiel der Fall ist. Ne? Die können da easy rumfloaten. Und was ich besonders interessant war, die Forschenden meinen, die Monogamie war wahrscheinlich zuerst da. Also zuerst sind die Insekten monogam geworden. Dann haben sich die Fortpflanzungsorgane so entwickelt, dass halt keine Geißeln mehr nötig sind. Zack, wieder Gene eingespart. Mhm.
Ach krass, also, das ist der nächste Minuspunkt im Genom dann sozusagen.
Warum genau.
Ist noch, crazy.
Genau, also bei Termiten hat die Monogamie offenbar den Vorteil, dass man weniger Gene braucht. Ist jetzt auf Menschen nicht so übertragbar.
Ja,
wir haben halt nur soziale Monogamie, keine biologische.
Aber man muss auch nicht immer unbedingt von Termitenstudien zum Menschen rüberschlagen.
Aber man kann es zumindest mal versuchen.
Man will gerne. Warum nicht, ja. So, wir sind fertig und wir sagen danke. Vielen, vielen Dank. We are gratefully thankful.
Gratefully, thankfully.
Gratefully, thankfully to all of you. Vor allem sind wir sehr, sehr dankbar für eure, und zwar ehrlich auch dankbar, für all eure unglaublich süßen Nachrichten, die ihr uns schickt seit 2 Wochen.
Ja.
Also auch schon vorher,
immer,
aber.
Genau, aber jetzt quasi nochmal, seit wir gesagt haben, dass wir aufhören, kommt nochmal extra viel Post von euch und Kommentare. Und wir schaffen es nicht immer, alles zu beantworten, vor allem nicht alles sofort, aber wir lesen alles, wirklich.
Ja.
Und ich habe in den letzten 2 Wochen echt oft Pipi in den Augen gehabt, auch heute nochmal.
Ja, es ist wirklich total süß, was ihr
danke,
teilweise
schreibt.
Danke,
dass ihr Fucked Up so liebt.
Ja, dass ihr so, also wirklich so euch auch die Mühe macht teilweise, was ihr da schreibt und schickt. Also da ist schon echt viel Arbeit auch in manchen Sachen. Und das ist einfach, ja, da weiß man, warum man es gemacht hat, ne? Warum man sich hier immer hinsetzt und sich Studien zu Darmbakterien anguckt und so.
Überhaupt nicht, weil das lustig ist.
Nein.
Aber wir machen es für euch, genau.
Ja.
Hey, danke. Und danke, Sina, dass du heute so schöne Studien dabei hattest. Ich bin sehr dankbar dafür.
Danke, ich schulde dir auch wirklich was für diese ganz tollen Recherchen, die du gemacht hast.
Bis
danke.
Nächste Woche. Ciao.
Bis dann, tschüss.
Sag mal, spinnen die eigentlich? Wie kann das sein? Wie weit entfernt ist das eigentlich von all dem, was wir in Europa kennen?
Wir machen zusammen einen neuen Podcast.
Amerika verstehen mit Volker Deppgart.
Naja, ich bin ja eigentlich so eine Biografie in der Mitte des Atlantiks.
Deutsch-Amerikaner, Amerikanist, Historiker.
Der uns erklären wird, wie die USA eigentlich ticken.
Amerika verstehen heißt letztlich auch Demokratie verstehen. Oder eine bestimmte Art von Demokratie zu verstehen, auch im Sinne von, was bei uns anders ist.
Amerika verstehen mit Volker Deppgart.
Und mit uns.
Monika Dittrich.
Und Philipp May.
Jeden Samstag eine neue Folge.
In der ARD-Audiothek.